Ich hörte mal einen Vortrag über Gottes Gegenwart in unserem Leben und grübelte lange darüber nach, was Jesus in unseren Jeans macht. Das war echt eine witzige Geschichte. Schön, dass du dabei bist. Es gibt schon merkwürdige Gestalten, merkwürdige Christen unter der Sonne. Einer von denen war Dieter. Er war ein herzensguter Mensch, aber eben etwas schräg. Dieter war immer etwas schlaksig gekleidet und hatte nach meiner Erinnerung eine leicht gebückte Haltung. Vielleicht Ausdruck christlicher Demut? Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es Dieter nur im Doppelpack mit seiner Frau und er war im Hotelfach tätig gewesen. Beruflich war er deshalb mit seiner Frau zusammen viele Jahre lang in den USA. Und von dort hatte er neben guten Englischkenntnissen eine ordentliche Portion christlichen US-Fundamentalismus mitgebracht. Das gab seiner Theologie einen leicht schrägen Touch. Aber darüber später mehr. Soweit ich mich erinnere, hatte Dieter keine theologische Ausbildung. Er war sozusagen Selfmade und Freilufttheologe. Aber das muss ja beileibe kein Mangel sein, wenn man sich so manche studierten Theologen anhört. Jedenfalls prädestinierte ihn sein gutes Englisch für eine ganz bestimmte Aufgabe. Dieter leitete nämlich zusammen mit Fred, einem weitgereisten Geschäftsmann aus der Aluminiumbranche, eine englische Bibelstunde in Göttingen, genannt English Bible Study. Englisch deshalb, weil in der Universitätsstadt viele Studierende und Wissenschaftler aus dem Ausland lebten, denen Englisch näher lag als Deutsch. Die English Bible Study Gruppe war aber nicht nur für Ausländer, sondern für alle, die den Hals nicht voll genug von Englisch kriegen konnten. Und tatsächlich, manches Bibelwort klingt in Englisch überraschend neu, ein Wort, das in Deutsch für uns schon einen langen Bart hat. Meine Frau und mich hatte es damals in den Raum Göttingen verschlagen. Wir besuchten regelmäßig die Gottesdienste einer Baptistengemeinde und genossen die dort herrschende Gemeinschaft, die es in unserer landeskirchlichen Dorfgemeinde mit ihren maximal 15 vorwiegend weiblichen Gottesdienstbesuchern ab 70 Jahren nicht gab. Außerdem fanden wir die Meinung des freundlichen Dorfpfarrers, jeder Säugling sei bei seiner Taufe Christ geworden, etwas positiv gesagt verträumt romantisch, negativ gesagt reichlich schräg. Siehe oben die Bemerkung zu den schrägen Theologen. Ja, in der Göttinger Baptistengemeinde blühte im Gegensatz zu unserer Dorfgemeinde das Leben mit jungen und alten Pflanzen in bunter Vielfalt. In den Räumen dieser Gemeinde traf sich auch die Gruppe English Bible Study. Meine Frau war sofort begeistert. Sie als Naturwissenschaftlerin, die schon 2,5 Jahre in Indien gearbeitet hatte und sich gern mit Asiaten unterhielt, die hatte überhaupt kein Problem mit Englisch. Ganz im Unterschied zu mir. Als Pfarrer braucht man zwar Bibelhebräisch, Altgriechisch und Latein, aber kein Englisch. Vielleicht kommt die Kirche auch deshalb oft mit einem jahrhundertealten Gesicht daher, in dem alles Moderne keinen Platz hat. Jedenfalls war es mit meinem Englisch nicht zum Besten bestellt. Das normale Schulenglisch eben. Aber das war auch schon ein paar Jahrzehnte her. Aber für das Nötigste reichte es noch. Ich hatte ja schließlich Bob Dylan und die Beatles rauf und runter gehört und ihre Stücke sogar auf der Gitarre selbst gespielt. Das war mein Englisch-Förderunterricht gewesen. Und weil meine Frau so begeistert vom English Bible Study war, dachte ich, naja, vielleicht hilft die Gruppe ja meinem Schulenglisch mal wieder ein bisschen auf die Sprünge. Und nebenbei lerne ich noch ein paar interessante Leute aus dem Ausland kennen. So war es denn auch. Im English Bible Study wurde mein ergrautes Schulenglisch zu neuem Leben erweckt. Und einige Begegnungen mit ausländischen Studierenden habe ich bis heute nicht vergessen. Es ist eben doch viel spannender, mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, als sich ständig nur unter Einheimischen zu bewegen. Nichts gegen Deutschland und die Deutschen, aber im Ausland gibt es tatsächlich auch interessante Menschen mit gar nicht so dummen Einstellungen. Zum English Bible Study kamen regelmäßig ca. 15 bis 20 Personen. Studierende, Wissenschaftler, Ausländer, die sich keinen schöneren Ort auf der Welt als Göttingen für ihr Leben vorstellen konnten, oder solche wie meine Frau und ich, die irgendwie mehr oder weniger zufällig dort gelandet waren. Göttingen ist übrigens wirklich schön, aber das nur nebenbei. Zu Beginn jedes Abends wurde im Bible Study ein Vortrag über einen Bibeltext gehalten. Und danach gab es die Möglichkeit zum Gespräch. Natürlich alles auf Englisch. Ehrlich gesagt erinnere ich mich an keinen einzigen Vortrag mehr. Bis auf einen. Obwohl, das ist zu viel gesagt. Ich erinnere mich nicht an den Vortrag, sondern nur an einen Satz aus dem Vortrag. Und dieser Satz kam von Dieter. Ich weiß nicht mehr, um welchen Bibeltext es ging. Ich weiß auch nicht mehr, was das Thema des Vortrags war. Ich weiß nur noch, dass Dieter immer und immer wieder in verschiedenen Variationen diesen Satz sagte. You have Jesus in your jeans. Der Satz schlug voll bei mir ein. In meinem Gehirn ratterte es sofort los. Was meint Dieter damit, dass Jesus in meinen Jeans sitzt? Zuerst beruhigte ich mich noch. Hör einfach weiter zu. Die Erklärung wird noch kommen. Aber die Erklärung kam nicht. Stattdessen kam: Jesus is in your jeans. Ich streckte meine Beine aus und blickte auf meine Jeans. Darin ließ sich manches finden, aber kein Jesus. Allerdings hatte ich ihn dort auch noch nicht gesucht. War das ein Fehler? Viel Platz war aber in der Jeans nicht. Für zwei reichte die Hose nicht. Und auch in die Hosentaschen passte Jesus nicht. Also musste Dieter den Satz irgendwie anders meinen. Wahrscheinlich metaphorisch. Das war offensichtlich die Lösung. Dieter meinte es nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn. You have Jesus in your jeans, rief Dieter betont eindringlich. Ich merkte, wie wichtig ihm das war. Also fragte ich mich, was er mit diesem Bild sagen wollte. Wollte er die große Nähe Jesu zu mir ausdrücken? So nah, dass er bildlich gesprochen in meinen Jeans steckt? Ganz nah an mir dran? Zufrieden war ich mit dieser Erklärung nicht wirklich. Gab es noch andere Möglichkeiten, den Satz zu verstehen? Ich versuchte, dem Vortrag zu folgen, aber das ging nicht mehr. Alle meine Gedanken kreisten nur um diesen einen Satz. Und so ratterte es in meinem Gehirn weiter. Jesus is in your jeans, tönte es von Dieter her und unterbrach meine weitreichenden Überlegungen. Ich ging meine gesamten Bibeltexte durch, die ich kannte, konnte mich aber an keine Bibelstelle erinnern, die Jesus in einer Hose, einem Rock oder einem antiken Obergewand verortete. Auch aus der Dogmengeschichte war mir nichts bekannt, was den Satz von Jesus in unseren Hosen rechtfertigen könnte. Langsam ließen meine geistigen Kräfte nach und ich versuchte, mich zu entspannen. Na gut, dachte ich schließlich, das ist eben Dieter mit seiner leicht schrägen Theologie. Wahrscheinlich ist das Bild von der Jeans total schief, aber das passt ja irgendwie zu ihm. Ich bleibe mal bei der Deutung, Jesus ist mir nah. Das ist es, was Dieter meint, im Sinne von Matthäi am Letzten. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat Jesus gesagt. Aber was macht Jesus in meinen Jeans? In meiner Nähe. So ganz nah an meinem leiblichen Leben. Ich konnte einfach nicht aufhören, über den Satz zu philosophieren. Jesus in your jeans, dröhnte es immer lauter in meine Ohren. Ich gebe zu, ich bin ein Grübler. Ich grüble so lange über eine Sache nach, bis ich eine befriedigende Lösung gefunden habe. Oder gefunden zu haben meine. Also ging das Grübeln weiter, während Dieter irgendwelche englischen Erklärungen abgab, die ich schon längst nicht mehr verfolgte. Der Vortrag näherte sich schon dem Ende, und ich hatte noch immer keine wirklich befriedigende Antwort darauf, warum Dieter Jesus in meiner Jeans verortete. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, könnte noch ein passender Bibelspruch sein. Bis in meine Jeans ist das Himmelreich gekommen. Aber warum in die Jeans? Warum nicht ins Hemd oder T-Shirt? Warum redet Dieter immer von meiner Hose? Doch dann kam ein Moment der Erleuchtung über mich. Es war wie eine Offenbarung. Mit einem Mal hörte ich denselben Satz ganz anders. You have Jesus in your jeans. In meinem Gehirn wurde es leuchtend hell. Wie konnte ich das nur überhört haben? Nicht von Hosen war die Rede, sondern von Genen. Beide Wörter werden im Englischen absolut gleich ausgesprochen. Es ging um Jeans, um Gene. Wir haben Jesus in unseren Genen, das wollte Dieter sagen. Die Erleuchtung kam spät, aber sie kam. Das Problem war damit entschärft, aber nicht gelöst. Jesus in unseren Genen? Was sollte das nun wieder heißen? Jesus ist in unseren natürlichen Erbanlagen? Ist er dann vererbbar? Steuert er unsere Anlagen? Ist Jesus Bestandteil der Genetik? Fragen über Fragen. Ich war zwar erleichtert, mir Jesus nicht mehr in meiner Jeans vorstellen zu müssen, aber ihn in meinen Genen zu denken, war auch keine leichte Aufgabe. Natürlich fallen mir sofort biblische Sätze wie diese ein. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, schrieb Paulus. Oder Jesus sagte, siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Der letzte Satz lässt zwei Übersetzungen zu. Das Reich Gottes ist inwendig in euch oder mitten unter euch. Ich tendiere zur zweiten Übersetzung, aber auch die erste ist nicht falsch. Das ist ein Wunder, das wir als Christinnen und Christen in aller Regel nicht wahrnehmen oder schnell wieder vergessen. Das Göttliche ist in uns. Es treibt uns von innen her an. Christus ist in uns gegenwärtig. Er lebt und wirkt in uns. Wir leben unser Leben, aber die treibende Kraft unseres Lebens ist Christus und die Kraft des göttlichen Geistes. Insofern werden wir gelebt, aber zugleich ist es nichts uns Fremdes, was uns antreibt, sondern unser grundlegend erneuertes, radikal verändertes Ich. Unser verändertes Ich treibt uns an. Aber es ist eben nicht das alte, sondern ein neues Ich. Es wird uns nichts aufgezwungen, sondern das, was wir sind, wird einer radikalen Verwandlung unterzogen, die all unsere Gefühle, Empfindungen und Gedanken betrifft. Wir werden neu und führen ein neues Leben, weil Christus in uns lebt. Es ist natürlich ein Skandal, dass wir das nicht wahrnehmen oder immer wieder vergessen. Stattdessen halten wir uns in unserem christlichen Größenwahn für Menschen, die sich selbst verwandeln, die sich aus eigener Kraft für den richtigen Weg entschieden haben, die sich grundlegend selbst erneuern. Als könnten wir das, als könnten wir den alten Adam in uns selbst besiegen und bedürften dazu nicht eines anderen, der eben kein alter Adam ist. Wir wollen uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das ist der christliche Größenwahn. Ein wenig mehr gebückte Haltung, also christliche Demut, täte uns deshalb ganz gut. Nein, wir müssen nicht in Sack und Asche gehen. Wir müssen nicht vor lauter Demut vor allen anderen einen Bückling machen. Es geht einfach nur darum, anzuerkennen, dass wir auf Gottes Gnade und ihre wirksame Kraft angewiesen sind, weil wir aus eigenem Vermögen nichts zustande bringen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Aber auch wirklich alles. Oder wie Martin Luther formulierte, ich zitiere: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen Glauben. Luther wusste darum, dass unser Glaube und darum auch unsere aus dem Glauben erwachsenen Taten durch den Heiligen Geist, also durch Gott selbst, gewirkt werden. Wir können uns diesem Wirken zwar widersetzen und es damit unwirksam machen, aber wir können dieses Wirken nicht selber produzieren. Vielleicht wusste auch Dieter darum, und er hat es auf seine Art ausgedrückt. Dass Jesus in unseren Genen sitzt, ist natürlich ein schräger Gedanke. Aber so war Dieter eben. Wir haben Jesus nicht in unseren Genen, nicht als einen biologischen Bestandteil unseres Körpers. Jesus wird uns nicht vererbt und wir vererben ihn nicht weiter. Er ist nicht in unsere Gene eingeschlossen. Wir besitzen ihn nicht. Er kann sich uns auch entziehen. Aber wenn er in uns gegenwärtig ist, dann verwandelt er uns mit Leib und Seele. Ein neuer Mensch entsteht, wenn wir diese Neugeburt zulassen. You have Jesus in your genes, in deinen Genen. Ich gestehe, dass ich während Dieters Vortrag früher auf diesen Gedanken hätte kommen können, dass es eben die Gene sind, die er meint. Meine Frau ist Biologin. Die hat diesen Satz selbstverständlich von Anfang an verstanden und musste sich erstmal ausschütten, als ich ihr erzählte, wie ich ihn verstanden hatte. Sie wäre nie auf die Idee gekommen, an Hosen zu denken. Gene gehörten eben zu ihrem täglichen beruflichen Geschäft. Also verstand sie sofort, dass Dieter von Genen sprach. Mir dagegen war die Hose immer näher, als es irgendwelche Gene waren. Die Hose musste ich schließlich morgens an und abends ausziehen. Mit Genen allerdings hatte ich nichts zu tun. Ich weiß zwar, dass es sie gibt und dass ich sie habe, aber sie waren jenseits meiner täglichen Gedanken und Taten. Darum dachte ich bei Dieters Vortrag nicht an Gene, sondern an Hosen. Tut mir wirklich leid, Dieter. Dieser Gedanke, wenn ich ihn jetzt richtig verstehe, hat aber sein gutes Recht. Wir sollten ihn uns öfter in Erinnerung rufen, auch wenn er schräg ist. Wir tragen Jesus zwar nicht in unseren Genen mit uns herum, aber wir haben ihn auch nicht nur als einen Kumpel neben uns. Jesus ist auch in uns am Werk. Und das ist wichtig, denn ohne ihn können wir nichts tun, jedenfalls nicht in geistlicher Hinsicht. Das hat Jesus selbst gesagt. Und daran erinnert mich mein Erlebnis in Göttingen. Dieter sei es gedankt. Das war's für heute. Ich wünsche dir, dass du die Gegenwart Jesu in deinem Leben erfährst, auch wenn er sich nicht in deinen Jeans aufhält. Wenn's dir gefallen hat, schalte dich gern wieder ein. Bis dahin alles Gute und gottesreichen Segen.